So, guten Morgen. Wir sind unterwegs in der Predigtreihe zu Gottesbegegnungen im Alten Testament. Und tatsächlich, es ist 1. Mose 16 heute Morgen, der Text ist. Es ist immer ein bisschen gemein mit diesen Predigtreihen, denn der Simon, der hält heute Morgen in Dottikon schon die 5. Predigt und wir sind in der 3. Predigt, hier heute Morgen. Und damit ihr nicht auch wie ich die Orientierung verliert, wo wir eigentlich gerade sind, dachte ich, wir fangen mal mit einem kleinen Rückblick an, wo wir eigentlich gerade stehen in dieser Reihe. Es gibt ja einige so bekannte Persönlichkeiten aus dem Alten Testament. Und wenn man sich die anschaut, da merken wir schon relativ schnell, wie sich die Begegnung zwischen Gott und den Menschen verändert hat. Vor 2 Wochen haben wir losgelegt, ihr erinnert euch vielleicht, die Geschichte von Adam und Eva, ganz am Anfang. Und wir haben gemerkt, vor dem Sündenfall, da war es eine enge, eine innige, ungetrübte Gemeinschaft, die Gott und der Mensch da leben konnten. Aber es hat nicht lange gedauert, dann kam es zum Sündenfall und die Schuld vom Mensch hat zu so einer gewissen Distanz geführt. Die Beziehung war schon noch eng, aber nicht mehr so eng. Da kam ein Abstand rein. Und wenn wir jetzt in der Bibel weiterblättern, dann kommt als nächstes die Geschichte von Noah. Und da heißt es dann nur noch, Gott sprach zu ihm. Könnte sein, wie so eine Art Stimme vom Himmel, ist nicht näher ausgeführt, aber auch da noch mehr Distanz. Ihr habt schon die Geschichte von Mose das letzte Woche kennengelernt, wo er doch noch eine eher handfeste Begegnung mit Gott hatte, nach diesem Dornbusch-Erlebnis, als Gott ihn töten wollte. Aber auch da wird wieder klar, die Distanz, die ist größer geworden. Aber so oder so, diese Begegnungen sind immer tief beeindruckend für die Menschen gewesen. Und das Entscheidende bei diesen Begegnungen ist immer die Frage, wie sieht jetzt nach dieser Begegnung die Reaktion von diesem Mensch aus, der Gott begegnet ist? Um das geht's. Wie geht's jetzt weiter? Was passiert jetzt? Was macht die Person? Die Frage im Garten Eden war ja, die Frucht vom Baum essen oder nicht? Oder anders formuliert, setze ich die Hoffnung auf die Schöpfung oder setze ich die Hoffnung lieber auf den Schöpfer? Und die Bilder, die sind eigentlich auch ein bisschen gemein. Die sehen immer so einfach aus. Da gibt es einen Weg mit 2 Abzweigungen. Bin ich links oder bin ich rechts vom Zaun? Man kann doch eine klare Entscheidung treffen. Entweder oder. Aber ist die Realität im Alltag nicht oft komplizierter? Ich fand das Bild von Christian für uns super mit dem Nebel. Vielleicht ist das ja besser. Jetzt stellt euch mal einfach eine Nebelsuppe vor und alles, was man sieht, ist der Kompass. Ich glaube, das ist doch oft unsere Realität, in der wir stecken, nicht nur im Aargau, auch im Leben. Wir stehen im Nebel, wir haben den Durchblick nicht. Und einfach dieser Kompass in der Hand, der die Richtung vorgibt. Und die Nadel würde jetzt in dem Fall nicht nach Norden zeigen, sondern mal auf Gott. Es geht bei diesen Gottesbegegnungen immer genau darum. Es geht um die Frage, wie finde ich aus der Beziehung mit Gott heraus meinen Weg im oft so nebligen Alltag. Und wie herausfordernd das sein kann. Den richtigen Weg zu finden, selbst wenn Gott die Richtung vorgibt, das zeigt uns jetzt diese Geschichte von Abraham und Hagar aus 1. Mose 16, die wir uns heute miteinander anschauen wollen. Die Geschichte vom Abraham, die beginnt ja auch mit einer Gottesbegegnung, wie so viele Geschichten im Alten Testament. Und sie beginnt so, dass Gott zu ihm sagt, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden und so weiter. Das ist die erste Begegnung vom Abraham mit Gott. Vermutlich, weiß nicht, wie beim Noah, so eine Stimme vom Himmel, steht auch da nicht, wie genau die Begegnung aussah. Auf jeden Fall, eine Sache ist klar. Diese Begegnung, die stellt das beschauliche Leben vom 75-jährigen Abraham komplett auf den Kopf. Er soll sein Leben, so wie er es bisher gekannt hat, aufgeben und in eine ungewisse Zukunft losziehen. Und diese Begegnung, die muss solchen Eindruck auf den Abraham gemacht haben, dass es im Bibeltext nur heißt, Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Ein Satz, packt alles zusammen und geht. Jetzt im Verlauf von seiner Geschichte, da erfahren wir, dass er schon bald sehr reich wurde und er hat große Viehherden besessen. Genauso wie sein Neffe Lot, der ihn begleitet hat auf der Reise. Aber auch wenn es ihm materiell sehr gut ging, hat der Abraham so einige Turbulenzen in seiner Familie erlebt. Es kam zu einer Hungersnot und sie mussten nach Ägypten fliehen. Und da hat er Ärger mit dem Pharao bekommen, weil der ein Auge auf seine hübsche Frau Sarai geworfen hatte. Es kam danach noch zu Problemen mit dem Lot, weil eben zwei Leute mit großen Herden, die brauchen Weideplätze, dann gab es da Zoff, wer kriegt jetzt welche Weideplätze und die haben sich getrennt. Der Lot hat gesagt, weißt du was, ich gehe nach Sodom, mach doch du, was du willst und dann gab es da schon Knatsch in der Familie. Der Abraham musste sogar noch in den Krieg ziehen, denn der Lot mit den Leuten aus Sodom, die wurden verschleppt, weil sie in einem Krieg verloren haben und der Abraham musste kämpfen, um seine Verwandten da wieder zu befreien. Turbulent. Sehr turbulent, was er da alles erlebt hat. Aber ich würde sagen, der Abraham, der hatte den Kompass in der Hand. Es waren Herausforderungen im Leben, die er sich sicher nicht gesucht hat. Und ich denke, man könnte so sagen, meistens hat er einen guten Weg gewählt, manchmal einen weniger guten Weg. Aber so war er unterwegs. Jetzt gibt es aber noch ein Thema, das über all diesen Themen geschwebt ist. Ein Thema, das ihn beschäftigt hat und nicht losgelassen hat. Abraham und seine Frau Sarai, die waren ja nicht mehr die Jüngsten. Und Gott hat schon bei der ersten Begegnung ein Versprechen gemacht. Und er hat das Versprechen immer wieder erneuert. Er hat Abraham gesagt, du wirst Nachkommen haben, wie Sand am Meer, wie Sterne am Himmel, unzählbar viele. Und Gott hat ihm das auf verschiedene Weisen gesagt. Das eine Mal war vielleicht wie so eine Stimme vom Himmel. Wir erfahren, dass Gott sich Abraham mal gezeigt hat und dass er noch ein drittes Mal eine Vision hatte. Also Gott hat das dick unterstrichen, dieses Versprechen. Die Richtung, in die es also für einen Abraham geht, die war absolut klar. Aber an so eine Verheißung zu glauben und auf die Erfüllung von diesem Versprechen zu warten, das sind zwei Paar Schuhe. Und aus dem einfachen Grund, dass die Ungeduld sich manchmal einschleicht. Jetzt hat Gott das versprochen, das wird passieren und der Abraham hat gewartet. Und hat gewartet. Und hat gewartet. Und im Text erfahren wir, dass sie nach 11 Jahren irgendwann mal ungeduldig geworden sind. Und die Sarai hatte eine Idee. Abraham und Sarai bekamen keine Kinder. Da schlug Sarai ihrem Mann vor, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Ich habe doch eine ägyptische Sklavin, die heißt Hagar. Ich überlasse sie dir, vielleicht wird mir durch sie ein Kind geboren. Klingt jetzt für uns ziemlich schräg, dieser Vorschlag, scheint aber in der damaligen Zeit gängige Praxis gewesen zu sein. Dass eine Magd stellvertretend für ihre Herrin, damals für die so wichtigen Nachkommen und Erben, sorgen konnte. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, wenn man diese Verheißung mal nachliest, könnt ihr auch mal nachlesen, dieses Versprechen, das Gott dem Abraham gemacht hat, ja, dann heißt es natürlich schon, dass der Abraham einen leiblichen Nachkommen haben wird. Aber es steht nirgends was davon, dass es auch der Sohn von der Sarai sein muss. Also, warum nicht das machen, was alle machen in der damaligen Zeit? Ist es denn nicht ein legitimer Weg, selber aktiv zu werden? Oder, ja, ist es halt vielleicht doch ein Dazwischenpfuschen in Gottes Plan? Ist es jetzt ein eigenwilliges Eingreifen, ein Greifen nach jedem Strohhalm, um Gott halt noch so ein bisschen nachzuhelfen? Schwierig. Ich denke, egal ob es um wichtige Entscheidungen im Leben geht oder um die Schnäppchenangebote am Black Friday, der bald schon wieder kommt, wir sind immer gut beraten, ein Anliegen zu prüfen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Und Abraham, der könnte doch jetzt in dieser Nebelsuppe seinen Kompass in die Hand nehmen. Also mit dem Anliegen zu Gott gehen und sagen, hey, wo geht der Weg durch? Ich sehe es nicht. Klar, die Bibel, die gab es damals noch nicht, aber vielleicht könnt ihr mal drüber nachdenken. Was hat denn Gott damals bei der Schöpfung gemacht? Was hat er sich vorgestellt? Wie soll das laufen zwischen Mann und Frau und Ehe? Was sind da Gottes Ideen? Und ich unterstelle jetzt, und das betone ich ganz bewusst, ich unterstelle dem Abraham jetzt einfach mal, dass er genau das nicht tut. Er legt den Kompass aus der Hand und er fackelt gar nicht lange. Denn wir erfahren, Abraham war einverstanden und Sarah gab ihm Hagar zur Nebenfrau. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Gott reagiert nicht auf diese Entscheidung. Keine Stimme vom Himmel, keine Vision, keine andere Begegnung. Aber, ja, ich meine, wenn Hagar doch schon gleich schwanger wird, ist das dann nicht die Bestätigung, dass sie offensichtlich auf dem richtigen Weg sind? Haben sie vielleicht die letzten 11 Jahre vergeudet, weil sie schlicht nicht gecheckt haben, was Gott davor hatte? Warum sind sie nicht früher auf die Idee gekommen? Und diese Entscheidung, die Hagar zur Nebenfrau zu machen, die hatte aber auch noch weitere Folgen als nur die Schwangerschaft allein. Und wir erfahren Folgendes. Als Hagar wusste, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abraham. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll darüber urteilen. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Gott hat nichts zu der Entscheidung gesagt von Abraham und Sarai, aber wir merken schon, es ist eigentlich gar nicht nötig, dass Gott was sagt, denn dieser riesengroße familiäre Scherbenhaufen, den die da fabriziert haben, der spricht eigentlich für sich selber. Die Hagar, die sieht jetzt ihre Chance, aus ihrer Sklavenstellung auszubrechen, aufzusteigen in der Hierarchie der Familie und sie lässt die Sarai ihre Verachtung aber sowas von deutlich spüren. Die Sarai, was macht sie? Sie schiebt die ganze Schuld an dem Desaster ihrem Mann zu für die Folgen von ihrer Idee. Und Abraham, ja, der Abraham, der Typ ist sowas von passiv. Der übernimmt, der ist ja das Familienoberhaupt, aber übernimmt der irgendeine Verantwortung? Nee. Ist doch deine Sklavin, mach doch mit ihr, was du willst. Fertig. Problem erledigt. Was zunächst nach einer möglichen, menschlichen, guten Lösung aussah, entpuppt sich jetzt als absolute Katastrophe. Und die spitzt sich sogar so sehr zu, dass die Hagar abhaut. In die Wüste, weit weg, wo sie niemand findet, am besten wieder zurück in ihre Heimat nach Ägypten. Und nur so als kleine Nebenbemerkung. Es gibt noch manche andere Personen in der Bibel, die auf der einen Seite voll eng mit Gott unterwegs waren, die aber auf der anderen Seite gefunden haben, also mein Familienleben, das kriege ich schon selber in den Griff. Ja, oder auch nicht. Der David ist zum Beispiel auch so eine Person, müsste mal nachlesen, was der alles in seiner Familie für Katastrophen fabriziert hat, unglaublich. Aber eben, angefangen hat es schon beim Abraham. Jetzt, so manches an der Geschichte erinnert uns doch schon ein bisschen an die Vorgänge damals im Garten Eden bei Adam und Eva. Und auch dieses Mal so schön, wie Gott wieder eingreift. Gott ergreift wieder die Initiative in diesem Chaos und zwar bei der Person, die für das ganze Dilemma eigentlich am wenigsten konnte. Der Engel des Herrn fand sie an einer Quelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin Sarai davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin. Der Herr wird dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Kennt ihr das Versprechen schon mal gehört? Du wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm, aber niemand kann ihn wegjagen. Er wird in der Nähe seiner Verwandten wohnen. Ja, der Engel des Herrn, das ist im Alten Testament noch mal so eine weitere Art, wie Gott Menschen begegnet ist. Und nachdem der Abraham seinen Kompass irgendwie in die Hosentasche gesteckt hat, gibt der Engel des Herrn, der Hagar, eben sozusagen einen Kompass. Er macht dir deutlich, hey, ja, deine Situation, die ist unglaublich schwierig, aber Gott sieht das. Und er geht mit und er wird ihr helfen. Und der Engel des Herrn wird auch ganz konkret, in welche Richtung es jetzt geht. Er sagt dir ganz genau die Richtung, wo es durchgeht. Geh zurück zur Sarai, ordne dich wieder unter, auch wenn es schwierig ist. Du wirst so viele Nachkommen haben, dass man sie gar nicht mehr zählen kann. Und dein Sohn, der wird nicht ein Sklave sein wie du, sondern eine freie, wilde Beduinenexistenz führen. Und diese Begegnung, die hat Auswirkungen auch für die Hagar, denn sie macht ihr Hoffnung. Sie hat wieder Hoffnung und auch die Hagar, die zieht jetzt Konsequenzen und sie handelt. Da rief Hagar aus, den, der mich angeschaut hat, habe ich tatsächlich hier gesehen. Darum gab sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen, der Gott, der mich anschaut. Seitdem wurde diese Quelle, Quelle des Lebendigen, der mich anschaut, genannt. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu der Zeit 86 Jahre alt. Jetzt, viele von meinen modernen Bibelkommentaren, die gehen jetzt am Beispiel von der Hagar darauf ein, wie Gott sich um Opfer von Ungerechtigkeit und Unterdrückung kümmert. Wie er die sieht, die andere nicht sehen oder sehen wollen. Und das ist ein schöner Aspekt aus der Geschichte, absolut. Das Schöne ist aber, in meiner Bibelsoftware habe ich auch alte Kommentare, die ich sehr schätze, weil sie aus einer anderen Zeit stammen und die reden über Dinge, die heute keiner vielleicht so direkt ansprechen würde. Zum Beispiel habe ich noch einen spannenden Aspekt gefunden, beim englischen Theologen Henry vor 350 Jahren. Der hat was anderes über die Hagar gesagt oder einen anderen Aspekt betont. Und er sagt, wir leiden zu Recht durch die Hand derer, denen wir in sündiger Weise freie Hand gegeben haben. Und es ist gerecht, wenn Gott diejenigen zum Instrument unserer Schwierigkeiten macht, die wir zu Werkzeugen unserer Sünde gemacht haben. Klingt jetzt ein bisschen sperrig, kompliziert, klar, 350 Jahre alt, aber was will er damit sagen? Verhalten hat Konsequenzen. Und auch das ist ein Aspekt, der an der Hagar sehr schön deutlich wird. Man könnte auch mit anderen Worten sagen, eben, Abraham und Sarai, die haben sich in dieser Geduldsprobe für eine eigenmächtige Abkürzung entschieden. Und die Situation, jetzt nachdem die Hagar wieder zurückkam und auch nachdem sie diesen Sohn geboren hat, ist in der Familie sicher nicht einfacher geworden. Ja, andere gehen sogar so weit, diesen Konsequenzenbogen bis heute zu ziehen. Denn wessen Stammvater ist denn der Ismael? Weiß das jemand? Man nimmt an, eben der Ismael ist der Stammvater der Araber und letztlich die wesentliche zentrale Person vom Islam. Also der Islam, die Araber, die kommen eigentlich alle von ihm, auch da von dieser Linie. Konsequenzen bis heute, könnte man sagen. Aber ich will jetzt den Schlusspunkt der Predigt nicht eben mit diesem Gott, der auch die Schwachen sieht oder eben vom Verhalten, das Konsequenzen hat, in die Richtungen gehen, sondern ich dachte, wir treten nochmal einen Schritt zurück und wir schauen uns nochmal das ganze Bild an und wir schließen mit einer Gottesbegegnung, die jetzt danach dann kommt. Die Geschichte vom Abraham, die beginnt mit einer Gottesbegegnung. Er macht sich auf den Weg im Vertrauen auf Gott, also mit dem Kompass in der Hand. Er hat keine Ahnung, wo es lang geht. Gott sagt, geh, er geht und genau, das ist dieser Vertrauensschritt. Wenn man ein bisschen weiterliest, merkt man, okay, er hat oft einen richtigen Weg getroffen, manchmal hat er schlechte Wege gewählt, aber im Großen und Ganzen könnte man als Fazit bis dahin sagen, hey, er ist mit Gott unterwegs gewesen, mit Höhen und Tiefen, er hat so einiges erlebt. Und dennoch kommt dann eben dieser Punkt, wo die Ungeduld überhand genommen hat und sie einfach einen Weg von eigenen Entscheidungen gegangen sind. Sie haben den Kompass aus der Hand gelegt und sie mussten die entsprechenden Konsequenzen tragen. Und jetzt ist es noch spannend, wenn man weiterliest, erfahren wir, dass Gott 13 Jahre lang schweigt. Er sagt nichts, er kommentiert das nicht und der Abraham, die Sarai, die Hagar, der Ismael, die leben 13 Jahre lang in einer glaublich unfassbar komplizierten, spannungsvollen Familiensituation. Tag ein, Tag aus. Und nach 13 Jahren kommt Gott wieder und es kommt wieder zu einer Gottesbegegnung, die jetzt wieder wegweisend ist. Und Gott sagt ihm, ich bin der allmächtige Gott. Geh deinen Weg mit mir. Und lebe so, wie es in meinen Augen recht ist. Ich will zu meinem Bund mit dir stehen und dir unzählbar viele Nachkommen schenken. Spannend ist, dass Gott sich hier mit seinem Namen El Shaddai vorstellt. Und ich habe gelesen, dass Shaddai im Hebräischen eben so viel heißt wie der Vollgenügende, der Allesvermögende. Und dass Gott sich so vorstellt, ist natürlich kein Zufall, sondern eher so ein Augenzwinkern zum Abraham, um ihm zu sagen, so Abraham, jetzt hast du 13 Jahre lang allein rumgewurstelt. Hör doch auf, aus eigener Kraft zu handeln und lass mich, Gott, den Allmächtigen, handeln. Das genügt. Vielleicht ist es einfach dieses Augenzwinkern. Und dieses Mal wird Gott wiederum so richtig konkret, denn er verspricht, Sarai und du, ihr werdet in einem Jahr einen gemeinsamen Sohn haben, nicht über irgendwelche Umwege. Du und deine Frau Sarai in einem Jahr. Und er erklärt auch, wie der heißen soll und so weiter. Also Gott wird dann sehr konkret. Und auch wenn es der Abraham soweit nicht richtig glauben kann, nimmt er diesen Kompass wieder in die Hand nach dieser Begegnung mit Gott und er geht im Vertrauen auf Gott los. Zum Schluss. Es gibt viele spannende Geschichte in der, viele spannende Aspekte in der Geschichte. Aber ich habe wieder gemerkt, wie Gott doch einen guten Plan hat für uns Menschen. Er hat einen guten Plan für mich und er hat einen guten Plan für dich. Aber wir Menschen, wir sind so unglaublich gut darin, ständig riesige Scherbenhaufen und Chaos zu produzieren. Das können wir einfach nur zu gut. Und wie ermutigend, jetzt auch gerade in der Geschichte zu sehen, Gott kommt trotzdem zum Ziel. Auch wenn aus einer vermeintlichen Abkürzung ein folgenschwerer Umweg wird. So schön zu sehen, wie Gott auch hier aus diesem riesigen Scherbenhaufen wieder ein wunderschönes Mosaik zusammenbauen kann. Und ich glaube, das können wir an der Geschichte vom Abraham, der dann ab dem Moment Abraham heißt, und die Sarah, die dann ab dem Moment den Namen Sarah bekommt, Herrn oder Hagar sehen, wie Gott ihnen begegnet und mit ihnen handelt. Und von daher ist es einfach auch wieder ermutigend für uns heute Morgen, egal in welcher Nebelsuppe wir vielleicht gerade stecken, im wörtlichen oder im übertragenen Sinn, nehmen wir doch wieder mutig diesen Kompass in die Hand, der auf Gott zeigt. Und dann los, denn El Shaddai, der Gott, dem nichts unmöglich ist und der voll und ganz genügt, der geht mit, auch mit dir in die kommende Woche, egal was ansteht. Amen.